ARD.
Ja, und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer MDR Kulturwerkstatt, sagt Katrin Schumacher. Gewidmet ist sie Friedrich Gottlieb Klopstock. Vor 300 Jahren, am 2. Juli 1724, wurde er geboren. Er gilt als der berühmteste Sohn Quedlinburgs, war Schüler in Schulpforte und lebte mehr als 30 Jahre in Hamburg. Heute kennen wir Klopstocks Namen von seinen Texten her. Am ehesten von seinen Gedichten. Und ehe in dieser Stunde Klopstock Expertinnen und Experten zu Wort kommen, hören wir dem Dichter doch selbst zu. Es liest Jürgen Holz.
Das Rosenband. Im Frühlingsschatten fand ich sie. Da band ich sie mit Rosenbändern. Sie fühlt es nicht und schlummerte. Ich sah sie an, mein Leben hing mit diesem Blick an ihrem Leben. Ich fühlt es wohl und wusst es nicht. Doch lispelt ich ihr sprachlos zu und rauschte mit den Rosenbändern. Da wachte sie vom Schlummer auf. Sie sah mich an. Ihr Leben hing mit diesem Blick an meinem Leben. Und um uns ward's Elysium.
Jürgen Holz las das Rosenband von Johann Gottlieb Klopstock. Mit dessen Zeile »Die Sprache ist der vollkommene Leib des Gedankens« ist die folgende Stunde überschrieben. Und sie lädt ein, mit Studierenden des germanistischen Seminars der Martin-Luther-Universität Halle einen kleinen Ausflug in die Texte des Dichters zu unternehmen. Außerdem habe ich mit der Germanistin Christiane Holm über dieses studentische Klopstock-Projekt gesprochen, das in den nächsten Tagen in Quedlinburg im Klopstockhaus zur Aufführung kommen wird, im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zu Klopstocks 300. Geburtstag. Und gleich im Gespräch die Leiterin des Gleimhauses, Ute Pott. Und ich habe jetzt im Gespräch Ute Pott. Sie ist die Chefin des Gleimhauses in Halberstadt. Sie ist Vorstandsmitglied des Klopstock-Vereins und Mitglied im Literaturbeirat des Landes Sachsen-Anhalt in der Jury des Klopstock-Förderpreises. Klopstock, ein großes Jubiläum. Vor 300 Jahren wurde er geboren, am 2. Juli 1724, und zwar in Quedlinburg. Er hat lange gelebt. 1803 ist er in Hamburg gestorben und seit über 200 Jahren, kann man sagen, steht sein Name in wahrscheinlich jeder Literaturgeschichte. Allerdings, seine Texte werden jetzt nicht mehr so oft gelesen. Ute Pott, es gibt immer so den Nimbus, dass die so wahnsinnig schwierig sind und dass man sich eigentlich Klopstock gar nicht mehr antun kann. Stimmt das?
Ja, einige Texte von Klopstock sind in der Tat herausfordernd für uns heute. Sei es der Messias oder sei es eben auch die Badenlyrik, die uns bisweilen fremd vorkommt. Wenn man sie aus der Emphase der Empfindung liest, vermittelt sich selbst da ein Zugang zu diesen Texten. Es gibt aber auch Texte von Klopstock, die, sei es in der Vertonung oder sei es eben auch als Gedicht, gut zu verstehen, gut zu lesen sind. Das Rosenband, eins der großen Liebesgedichte des 18. Jahrhunderts. Und für mich als eine, die in einem Haus arbeitet, wo viele Briefe liegen, sind vor allem natürlich auch Klopstocks Briefe sehr interessant und es macht Spaß, die zu lesen.
Ich glaube, der Spaß kommt dann in dem Moment, wo man viel drüber weiß, also über die Person und über die Zeit. Oder geht es auch losgelöst, quasi wie so ein UFO in unserer Zeit, dass man diese Texte lesen kann?
Also ich denke, als losgelöst funktioniert immer der Briefwechsel Klopstocks mit seiner ersten Ehefrau Meta Moller, der zwar auch im Rollenspiel verhaftet ist, aber gleichwohl sehr witzig ist oder, wie Meta Moller das selbst nennt, ihre Briefe, munter ist. Das heißt, man bekommt mit, dass da sich zwei Menschen treffen, die eine neue Sprache der Liebe ausprobieren. Und das vermittelt sich bis heute ganz unmittelbar. Anderes, klar, wenn es um die Druckgeschichte von Werken geht, ist es natürlich ein bisschen komplexer. Aber Klopstock ist auch einer, der auch in den Briefen als jemand erscheint, der ungeheuer agil und sportiv gewesen ist. Also zum Beispiel, der gerne badete, der Schrittschuh fuhr oder eben auch unglaublich gerne ritt. An Kleim schrieb er mal, wenn sie nicht mit mir ausreiten, dann sind sie nicht mehr mein Freund. Und das heißt auch, also das ist für ihn auch immer dieses Gemeinschaftsgefühl gewesen. Und das ist das, was natürlich Klopstock, also auch über Jahrhunderte hinweg interessant ist, dass er einfach ein großer Geselligkeitsfreund gewesen ist. Und was vielen gar nicht so klar ist, der hat eigentlich ständig in Wohngemeinschaften gelebt. Der hat ganz selten in der klassischen Situation gelebt, alleine oder mit einer Frau, sondern meistens mit ganz vielen zusammen. Und das prägte seine soziale Existenz. Und an der Stelle finde ich ihn auch Literatur und auch ja sozusagen sozialgeschichtlich höchst interessant.
Wir kommen jetzt so langsam schon zu der Person Klopstock, finde ich ganz interessant. Also gemeinhin werden Namen wie der von Friedrich Gottlieb Klopstock als extrem altehrwürdig gehandelt. Also man stellt sich so einen Mensch mit pudriger Perücke vor, aber Sie können ein bisschen ein anderes Bild von ihm zeichnen, habe ich schon gemerkt.
Ja, Klopstock war zum einen als junger Mann der erste Literaturstar überhaupt. Also der sich unglaublich gut vermarktet hat, der dafür gesorgt hat, dass alle über den reden und den irgendwie ja interessant fanden. Und diese Emphase des Ausdrucks in der frühen Dichtung war unerhört und ungelesen bis dahin. Und das ist natürlich das, was ihn damals neu gemacht hat. Und in der jüngeren Generation, also die Generation Goethe folgende, wurde Klopstock dann eben nochmal als der große Meister gefeiert. Also auch da wieder einer, der groß vorbildhaft ist. Dieses altehrwürdig hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass eben die Texte für uns heute schwieriger zugänglich sind als manch andere Texte. Und natürlich ist Lyrik, hat es immer schwerer als Prosa-Text normalerweise. Und von Klopstock haben wir eben keinen Roman, sondern wir haben nur Abhandlungen über die Rechtschreibung. Die wiederum ist sehr witzig. Man möge doch bitte so schreiben, wie man spricht.
Ich kenne Klopstock, diesen Namen tatsächlich, muss ich sagen, aus dem Gymnasial, aus der Oberstufe, weil wir den Werther gelesen haben. Und da gibt es diese Szene, wo dann Werther und seine Geliebte, seine Angehimmelte,
so Lotte.
Die Lotte mit einem Mal bei, ich glaube, es ist ein aufziehendes Gewitter, da fällt dieser Name Klopstock, Ausrufezeichen. Ich habe es mir nie erklären können, was Sie an diesem Dichter fanden. Aber mögen Sie es ein bisschen erklären, wie dieses Klopstock in den Werther kommt?
Ja, also das ist eine Schlüsselszene in dem Roman. Also Werther lernt Lotte kennen. Es gibt dieses Fest, es gibt das Gewitter. Es zieht nicht auf, es zieht sogar ab, denn es gelingt Lotte, während des Gewitters die völlig verängstigten Frauen mit einem Spiel abzulenken. Das heißt, sie haben es geschafft. Also das Gewitter ist vorbei und der Himmel ist aber immer noch sehr intensiv. Und sie stehen beide am Fenster, Lotte und Werther. Und sie sagt in der Tat nur Klopstock, Ausrufungszeichen. Und Werther weiß sofort, an welches Gedicht Lotte denkt. Und eben ein Gewittergedicht von Klopstock. Das heißt, Klopstock ist sozusagen derjenige, der die Liebe herstellt zwischen den beiden, weil sie beide so empfinden. Und sie können so empfinden, weil ein junger Dichter Klopstock in neuer Art und Weise über Gewitter geschrieben hat.
Er hat über Gewitter geschrieben, er hat auch über solche Dinge wie den Kamin oder das Schlittschuhlaufen geschrieben. Das waren anscheinend auch neue Themen, die er aufgegriffen hat.
Das waren neue Themen und es war eine neue Sprache, die natürlich durch sowohl das Versmaß, aber eben auch durch die Erfahrung körperlicher Bewegung sehr eingängig waren. Also das heißt, es war ein neuer Ton, der zu einer veränderten Wahrnehmung deutscher Sprache, aber vor allen Dingen zu einer veränderten Wahrnehmung bei den Lesenden geführt hat. Das heißt, er hat wirklich emotional gerührt mit seiner Dichtung. Und das ist natürlich das Erfolgsrezept gewesen, dass eben dann so jemand, es wird ja nicht erklärt, also ich denke jetzt daran und ich zitiere mal Klopstock, sondern Klopstock, Ausrufungszeichen, reicht. Und alle waren mittendrin in diesem Gefühl und in dem Gefühl, dass man für starke Empfindungen starke Ausdrucksweisen braucht. Und dadurch war Klopstock so gehypt, kann man sagen.
Und er hat anscheinend auch seine Zeilen aus seinen eigenen Bewegungen geholt, also als Sportler, als jemand, der auf seinen Körper geachtet hat. War das was sehr Besonderes zu der Zeit oder war das eigentlich so das, was man so Common Sense nennen würde? Ich stelle mir vor, man hatte da gar nicht so viel Zeit, auf den Körper zu achten, aber er war ja schon ziemlich sportiv.
Er war in der Tat körperbetont und er ist natürlich wirklich einer unserer sportlichsten Dichter aus der Zeit. Also das muss man schon sagen. Also einfach, dass er sehr viel auch für die Dichtung aus der Bewegung, aus der eigenen, erfahrenen, körperlichen Bewegung geschöpft hat, da ist er wirklich unikal. Und das merken wir zum Beispiel auch an dieser Szene, wo es um den Streit mit Bodmer geht. Ne? Also Bodmer lädt den tollen neuen Dichter Klopstock ein, dass der an seinem Messias heilige Poesie streng am Schreibtisch sitzend arbeitet. Was tut Klopstock? Geht Bötchen fahren. Und vergnügt sich mit einer großen Gruppe von jungen Männern und Frauen. Wir wissen jetzt, wunderbares Ergebnis, die Ode der Zürchersee erzählt von der Begeisterung für die Natur, erzählt von der Begeisterung der Freundschaft und erzählt von der Begeisterung der Dichtung. Aus der Erfahrung, aus dem Erleben. Und so gesehen ist Klopstock eben wirklich da der Erste. Also wenn wir von Erlebnislyrik sprechen, dann wird ja gemeinhin gern mal gesagt Goethe. Klopstock. Klopstock hat vorgesportelt.
Er hat vorgesportelt, hört sich gut an. Und er hat auch mit seinen Freunden gesportelt. Also er war auch sowas wie ein Magnet, um den sich andere Dichterkollegen geschart haben. Wie hat er das gemacht? Was war seine Idee dahinter? Man denkt immer so, der Dichter im einsamen Kämmerlein, das könnte gut funktionieren oder das ist so, halt so ein Bild, das man vor Augen hat. Aber er brauchte die Gemeinschaft anscheinend, er brauchte das, die Dynamik.
Natürlich hat er auch am Schreibtisch gesessen, das ist ganz klar, aber es war jemand, der eben sehr stark in diesen freundschaftlichen Netzwerken zu Hause war, dem es immer wichtig war, eben auch so eine Resonanz zu erfahren. Also wir wissen ja auch, dass er selber tief ergriffen seine eigenen Texte vorgetragen hat, in Magdeburg auf dem Werder zum Beispiel. Oder als er dann in Hamburg war, eine Lesegesellschaft gegründet hat, damit Männer und Frauen sich treffen, dass eben begabte Lesende vortragen, man gerührt ist und dann darüber spricht. Das heißt also, dieses auch im Gespräch sein über Erleben und über Dichtung, das war ihm ganz wichtig.
Und es passt auch jetzt zum Gleimhaus, in dem wir sitzen, in dem ganz viele Porträts hängen, die Gleim gesammelt hat von seinen Dichterkollegen und Kolleginnen, muss man sagen, auch etwas sehr Besonderes. Man muss sagen, also das Klopstockhaus ist jetzt vielleicht 15 Kilometer von hier entfernt. Wie war die Verbindung der beiden miteinander?
Also Klopstock und Gleim kannten sich schon sehr früh. Also Ende der 40er Jahre gibt es also einen intensiven Briefwechsel und die haben sich auch oft getroffen. Auf ein Café und einen Kuss zum Beispiel kam dann Klopstock vorbei oder eben für einen gemeinsamen Ausritt. Gleim war nicht so begeistert, aber traf man sich dann auch. Das heißt also, es war immer auch ein Zusammentreffen mit Aktivität. Berühmt geworden ist der gemeinsame Ausflug an die heutige Klopstockquelle in Aspenstedt, wo die beiden sich eine Wasserschlacht geliefert haben. Also wo auch wirklich was sehr Lebendiges und manchmal auch Tolles im positiven Sinne sozusagen passiert ist. Und gleichzeitig war Gleim natürlich beteiligt am Großmachen von Klopstock als Dichter. Klopstock ist irgendwann weggezogen, jedoch ist er dann zum Beispiel Anfang der 60er Jahre für 2 Jahre wieder hier gewesen nach dem Tod von seiner Frau und hat wieder in Quedlinburg gelebt und war immer wieder auch in enger Verbindung zu seiner Familie. Teile der Familie hat er dann sogar nach Dänemark geholt, aber die Mutter zum Beispiel, die blieb hier. Und Gleim stand auch in Kontakt mit Mutter und Vater Klopstock. Das heißt also, es war nicht nur die Verbindung der Dichter, sondern es war wirklich die Verbindung von Haus zu Haus.
Hier bedeutet Quedlinburg, bedeutet Halberstadt, bedeutet Harz, Vorland gewissermaßen. Was ist diese Landschaft für die beiden gewesen? Was ist sie für Klopstock gewesen, auch für Gleim? Wieso ist man hier geblieben? Wie ist die Landschaft in die Dichtung eingeflossen?
Also Gleim ist kein großer Naturfreund gewesen und hat so entsprechend ist also seine Herkunft aus Ermslichen bei Aschersleben, da taucht die Selke als Bach auf. Und er hat auch mal den Ilsestein beschrieben, aber es ist nicht so geprägt worden von dem Naturerleben. Das war bei Klopstock anders. Das war bei Klopstock aber nicht nur hier so. Das war genauso in Friedeburg, das war genauso in Kopenhagen, das war genauso in Hamburg. Das heißt also, diese Bereitschaft, sich der Natur auszusetzen, auch nachts zum Beispiel Schrittschuh zu fahren, und zwar stundenlang, im Mondenschein. Das kennen wir von Klopstock, das kennen wir nicht von Gleim. Und das gehört zu seinem Programm. Umso bitterer war es für ihn natürlich am Ende seines Lebens, als er also mit unglaublich geschwollenen Beinen fast nicht mehr laufen konnte und Riesenstiefel brauchte, um überhaupt irgendwas an den Beinen zu haben. Das war für den natürlich eine unglaubliche Kränkung, wenn man bedenkt, dass jemand eigentlich immer sozusagen auf dem Sprung war, also im besten Sinne.
Anscheinend ist Rauchen wie Klopstock ein geflügeltes Wort der Zeit gewesen. Das heißt, er war ja nicht nur Sportler, sondern er war auch jemand, der dem Wein zugesprochen hat, der geraucht hat, also wirklich auch ein Lebemann. Inwieweit war er auch ein Vorbild für seine Zeit als Hedonist, nicht nur als Sportler?
Klopstock als Vorbild war sportiv natürlich für die jüngere Generation, vor allen Dingen für die Brüder zu Stolberg-Wernigerode, die er quasi mit aufgezogen hat in Dänemark. Der Lebemann ist eigentlich gar nicht so sehr im Fokus der Wahrnehmung gewesen, sondern vor allen Dingen war es immer der Dichter, derjenige, der in ja, neuer Weise mit der in Rückgriff auf die Antike mit der deutschen Sprache als Dichtungssprache umgegangen ist. Und da ist er natürlich prägend gewesen für die ganzen nächsten Generationen. Man muss sich klar machen, dass so in der Zeit, als Klopstock anfing zu dichten, die Frage auch der Odenformen so ein bisschen offenbar. Anna-Luisa Karsch hat ja davon profitiert, dass sie eben als Nichtgelehrte Oden schreiben konnte, weil sich das noch nicht so herauskristallisiert hat, was man eigentlich unter einer Ode verstand. Und Klopstock mit seinem sehr strengen Formgefühl hat dann natürlich prägend gewirkt für Autoren wie Hölderlin, ne, die dann eben auch in der Verwendung des Hexameters natürlich an dem nicht mehr vorbeikamen. Und wir wissen das von Klopstock, dass gerade eben die Verssprache ihn auch ja, sachlich, fachlich sehr beschäftigt hat. Und zahlreiche Texte von Klopstock sind gedruckt worden mit dem Betonungsschema, sodass klar war, Leute, es geht hier auch um Vortrag. Es geht darum, was kann die Sprache, wie trägt sie? Und da ist Klopstock einfach wirklich ein Riesenvorbild für viele bedeutende Dichter bis in die Gegenwart geworden.
Volker Braun zum Beispiel, man könnte sogar bis zum Poetry Slam gehen, oder?
Ja, bei Volker Braun wissen wir es, bei Tschaichowski wissen wir das, es gibt ja zahlreiche Autoren, die sich positiv auf Klopstock bezogen haben. Auch Peter Rühmkorff hat ja sogar ein Buch herausgebracht, Walter von der Vogelweide, Klopstock und ich. Sodass klar ist, also es gibt sozusagen auch Traditionsfortschreibungen. Was beim Poetry Slam sicherlich ist, es gibt diejenigen, die sehr formbewusst sind, die werden auch ihren Klopstock lesen und manch andere sind da weniger formbewusst. Das ist aber immer in der Dichtung so. Und Klopstock ist einer, wenn man sich mit der Lyrik befasst, dann muss man auch ran, dann muss man wissen, wie funktioniert hier eigentlich diese Odenstrophenform und so weiter. Also das ist immer auch mit der intensiven theoretischen Beschäftigung mit Sprache verbunden gewesen.
300 Jahre Klopstock in den nächsten Tagen wird gefeiert. Worauf freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich zum einen erstmal, dass es gelungen ist, dass wir das Klopstock-Programm, was an vielen Orten stattfindet, intensiv miteinander besprochen haben im Vorfeld. Also es gibt eine Ausstellung in Hamburg zu Klopstock und der Sprache und der Musik. Es gibt eine Ausstellung bei uns im Gleimhaus, Klopstock und die Freundschaft, wo eben der Sportive, der Gefeierte, der WG-Klopstock eine Rolle spielt. Und wir haben eine Ausstellung in Schulpforte, die auch im Netz ist, Lies Klopstock. Also auch jeder, der mag, kann Klopstock lesen und dort das einstellen lassen. Und wir haben die Festwoche in Quedlinburg, auf die ich mich dann natürlich besonders freue.
Ich finde es ganz interessant, wie man versucht, wie Sie versuchen, hier auch im Gleimhaus so Linien zu ziehen in die Gegenwart und diese Dichter, diesen Dichterkreis eigentlich lebbar zu machen, auch für zum Beispiel Schülerinnen, Schüler, also für junge Menschen. Was machen Sie da? Wie gehen Sie da ran? Wie schaffen Sie das, diese vielleicht doch ein bisschen sperrigen Texte lebbar zu machen, lebendig zu machen?
Wir haben natürlich das große Glück, dass wir uns sowieso als Haus der Freundschaft verstehen. Und Freundschaft ist etwas, was auch über Literatur hinausgeht, aber was geeignet ist, um zur Literatur hinzuführen. Und das ist natürlich das, was wir jetzt bei der Klopstock-Ausstellung nutzen, dass wir eben zum Beispiel die Ode in Zürchersee vorstellen. Man kann sich in ein Boot setzen, man kann überlegen, was mache ich eigentlich jetzt? Trinke ich jetzt ein Weinchen? Lese ich den Roman? Es gibt einen Roman über den Tag am Zürchersee. Und wie rudere ich eigentlich? Also wie nehme ich dann die Freundinnen und Freunde wahr? Nehme ich die Natur wahr oder höre ich nur die Beatbox? Auch das wollen wir gerne, dass Menschen sich darüber Gedanken machen, ausgehend von Klopstock.
Es gibt auch einen Tisch, den Sie arrangiert haben, einen Freundschaftstisch für Klopstock. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich sagte schon, Klopstock hatte natürlich Freunde in seiner Generation, wurde gefeiert, aber er wurde vor allen Dingen von den Jüngeren gefeiert, die unglaublich stolz waren, dass dieses Genie ihr Freund sei. Und die berühmteste Gruppe, Freundesgruppe, ist der Göttinger Hainbund. Der Göttinger Hainbund, ein Zusammenschluss von jungen Dichtern in Göttingen, die sich unendliche Freundschaft geschworen haben, dazu eine Milch tranken und sich dann in Dichterwettstreits begeben haben, haben sich Klopstock zum Vorbild genommen und haben Klopstocks Geburtstag gefeiert. Und das ist natürlich für uns ein gefundenes Fressen. Wir feiern 300. Geburtstag von Klopstock. Die feiern Klopstocks Geburtstag. Wir gucken uns an, wie haben die das gemacht? Was ist daran auch an Übersteigerung? Was ist daran toll? Woran wollen wir anknüpfen, wenn wir mit unseren Freunden feiern und Freundinnen oder eben auch in deren Abwesenheit?
Mhm. Auf welche Gäste freuen Sie sich in den nächsten Tagen?
Ich freue mich natürlich, wenn diejenigen, die sich für Klopstock interessieren, kommen. Aber ich freue mich vor allen Dingen auf die, die nichts von Klopstock wissen und dann vielleicht rausgehen und denken, ach, interessant.
Die Festwoche in Quedlinburg, was ist da zu erwarten?
Ja, da geht es sehr bunt zu in dieser Woche. Also von einem Festakt mit einer szenischen Lesung, einer neuen Stadtführung über die Vorstellung einer neuen Klopstock-Biografie von Kai Kaufmann, über die Vorstellung eines neuen Buches über die Naturlyrik von Klopstock von Axel Kaas, werden junge Studierende am Ende der Woche Klopstock in 7 Minuten vorstellen. Und für uns als Gleimhaus ist nochmal besonders schön, dass es gelungen ist, dass wir einen, um mit Gleim zu sprechen, kleinen, auserlesenen Zirkel von Musen, Freundinnen und Freunden versammeln, nämlich 4 Klopstock-Förderpreisträgerinnen. Es kommen Domenico Mühlensiefen, Marco Organo, Josephine von Blütenstaub und Marlen Pellny. Die 4 werden 2 Tage in Quedlinburg verbringen. Wir werden auf den Spuren Klopstocks uns bewegen. Wir werden durch die Stadt gehen. Und es wird am Ende auch eine Lesung am Freitagnachmittag im Klopstockhaus mit diesen jungen Nachwuchskräften geben, die vom Land Sachsen-Anhalt mit dem Klopstock-Förderpreis ausgezeichnet worden sind. Und Gleims Vision war immer, in dieser Region, Klopstock ist ja weggezogen, in dieser Region einen Zirkel von eben Dichterinnen und Dichtern um sich zu scharen. Und das machen wir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen, dass wir verschiedene Gegenwartsschreibende einladen in einer Gruppe, also in genauso einer Konstellation, wie wir sie eben im 18. Jahrhundert hatten, damit sie eben sich gemeinsam kennenlernen, gemeinsam auf Ideen kommen und dass sie dann eben sich auch dem Publikum vorstellen können.
Der Ruderer, der Sportler, der Raucher, Weintrinker, der Reiter und Gleimfreund Klopstock, also hier zu erleben im Gleimhaus in Halberstadt. Vielen Dank der Leiterin Ute Pott für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ute Pott hat eben schon darauf hingewiesen, in den kommenden Tagen gibt es ein opulentes Programm, mit dem der 300. Geburtstag Klopstocks am 2. Juli gefeiert wird. Und zu diesem Anlass hat die Germanistin Christiane Holm mit Studierenden in Halle ein Klopstock-Projekt entwickelt. Und ich bin im Gespräch mit Christiane Holm, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Germanistik an der Martin-Luther-Universität Halle. Und sie ist nicht zum ersten Mal in Sachen Klopstock unterwegs mit einem Seminar. Frau Holm, was hat uns zu erwarten im Klopstockhaus in diesem Jahr?
Ja, also es ist in der Tat jetzt schon das 3. Seminar, was dazu stattfindet. Diese Reihe hat angefangen vor 8 Jahren. Da war das Klopstockhaus ganz unbelebt. Da haben wir schon mal ein Seminar gemacht mit 7 Minütern. Und dann haben wir vor 5 Jahren die Dauerausstellung neu eingerichtet, auch mit Studierenden. Das war auch ein Seminar und jetzt ist bereits die 3. Generation. Und wir greifen zurück auf dieses schon bewährte Format der 7 Minüter. Dort haben Sie Gelegenheit, in 7 Minuten, also ganz knapp, etwas zu verschiedenen Klopstock-Themen zu erfahren. Im Haus und auch in dem Garten von der Lionel Feininger Galerie, von dem Museum, auch da wird etwas stattfinden, eine Sommerparty.
Und die Studierenden bespielen das Haus quasi vom Keller bis zum vielleicht Dachboden. Was genau passiert da?
In dem Haus werden Sie an unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Stimmen hören. Sie können sich entscheiden. Sie bekommen eine kleine Wanderkarte gewissermaßen, dass Sie auch diese 7 Stationen, 7 mal 7 Minuten, alle nacheinander passieren können, wenn Sie das möchten. Sie können aber auch kreuz und quer durch das Haus wandern. Und dort werden dann verschiedene Themen angeboten. Zum Beispiel gibt es eine Sommerparty, zum Beispiel gibt es Frühlingsgefühle, es gibt aber auch eine Wasserschlacht, es gibt auch den Flirt, es gibt die Revolution, es gibt aber auch die Waldeinsamkeit und noch ein siebtes. Das Jenseits findet im Keller statt.
Wie passend. Wie war das in einem Seminar, die Studierenden an diese doch sperrige Sprache heranzuführen? Gab es da Widerstände oder gab es da Freude über das, was da zu entdecken war? Wie waren da die Emotionen in Richtung Klopstock?
Ja, das Seminar war von vornherein so anmoderiert, dass man sich eben an diese sperrigen, schwierigen Texte heranwagt. Und das hat dann auch gut geklappt. Man muss auch sagen, diese Jubiläen haben ja nicht nur mit Blick auf die Museen bestimmte Effekte, sondern auch in der Forschung. Es gibt jetzt ein sehr gutes Klopstock-Handbuch, es gibt eine neue Biografie. Also man kann dann auch entsprechend schon auf diese Texte zugreifen und sich den Zugang damit etwas erleichtern.
Und was ist für Sie der heutige Klopstock? Was hat er uns heute zu sagen?
Naja, er ist auf jeden Fall ein großer Sprachvirtuose, also der letztendlich ja auch einen sehr körperlichen Zugang zur Dichtung vermittelt. Also er hat ja nun aufgehört, das war ihm viel zu hausbacken, eben auf Endreime zu achten. Es läuft alles über Rhythmus und Rhythmus hat viel zu tun mit Atmung, mit Puls, mit Bewegung. Und das, dieser eigene Sound, also das vermittelt sich schon. Also wie er gewissermaßen erstmal die Sprache durchgymnastizieren musste, damit sie literaturförmig wird. Und wenn man ihn einfach nur hört, das haben wir auch konsequent in dem Seminar gemacht, einfach hören, dann kommt man über den Sound auch an diese poetische Qualität ran. Und dann muss man eben ähnlich wie bei Kleist diese komplexen Sätze auseinandernehmen, die dann teilweise eben auch durch Ausrufe und ganz kurze, griffige Formeln unterbrochen sind. Und dann kommt man lesend dann eben auch an die Komplexität dran. Aber der erste Zugang war wirklich das gesprochene, das gehörte Wort. Und das funktioniert tatsächlich vergleichsweise intuitiv. Und ich war selber überrascht, muss ich sagen, wie gut das bei den Studierenden funktioniert hat.
Und die Ergebnisse dann zu hören im Klopstockhaus am Wochenende des Jubiläums, ja?
Ja, also der Geburtstag wird ja am 2. Juli gefeiert, das ist ein Dienstag. Und an dem Wochenende drauf, dann an dem 6. und 7. Juli, werden diese 7 Minuten präsentiert. Das ist eben, sind mehrere Stunden und die BesucherInnen können dann einfach schauen, an welchen Orten sie sich was anhören möchten oder vielleicht auch den gesamten Parcours 7x7 Minuten durchlaufen möchten.
Das war Christiane Holm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar der Universität Halle-Wittenberg, die mit Studierenden neue 7 Minuten entwickelt hat, die unter dem Stichwort Glückwunsch, Klopstock jeweils am 6. und 7. Juli im Quedlinburger Klopstockhaus zur Aufführung kommen. Bei den Proben zu diesem Projekt durfte ich mit dem Mikrofon dabei sein und habe mich natürlich unter den Studierenden umgehört und gefragt, was sie auch heute noch an dem Dichter interessiert. Lea Hochschild.
Zum Beispiel, wenn man sich seine Ode die Sommernacht ansieht, wird dort das Mondlicht beschrieben, wie es sich über die Wälder ergießt. Und da entstehen ganz starke Bilder im Kopf. Also man sieht diesen Schimmer, es werden Düfte beschrieben und die Kühlung, die weht. Wenn ich das lese, dann spüre ich diese Kühlung auf der Haut. Die Atmosphäre saugt mich ein. Ja, dadurch werde ich nicht nur emotional berührt, sondern ich habe das Gefühl, ja, wie schon gesagt, dass diese Kühle über meine Haut strömt.
Und es ist also ein Lyrikerlebnis, das man mit einem heutigen Lyrikerlebnis gemeinsetzen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das gibt diesem Gedicht und vielen seiner Gedichte eine Zeitlosigkeit.
Die Probe aufs Exempel machen die 7x7 Minuten, die Studierende unter Leitung von Christiane Holm entwickelt haben. Hier ein erster Eindruck aus den Proben.
Mein Wäldchen. Eure Beschattung kühlt schon lang des lieben Wäldchens Eichen. Ich habe nicht die Wurzel dieser hohen Wipfel gesenkt. Ihr wuchset früher als ich.
So beginnt Klopstocks Ode Mein Wäldchen. Sie fragen sich sicher, was Klopstock und der Wald miteinander zu tun haben. Wirkt er durch seine Werke doch eher wie ein feierwütiger, witziger und weinliebender Freigeist. Dazu müssen wir einmal in die Vergangenheit blicken, genauer gesagt auf Klopstocks Kindheit und Jugendjahre. Geprägt wurden viele seiner Kindheitsmomente durch seinen in Harznähe gelegenen Geburtsort Quedlinburg, die landwirtschaftlichen Unternehmungen seines Vaters in Friedeburg sowie seinen Internatsbesuch im ländlichen Schulforter bei Naumburg. Wohl nicht zuletzt wegen dieser Naturbegegnungen spiegelt sich der Wald in einer Vielzahl seiner Oden wider. Unbedingt anzumerken sei an dieser Stelle, dass es Klopstock nicht bei bloßen Naturbetrachtungen belässt, sondern sie vielmehr mit der intensivierten Erfahrung von Freundschaft, Liebe oder auch dem Göttlichen unterlegt, auf eine ganz bestimmte, geniale Art und Weise. Hören Sie selbst und damit herzlich willkommen im Wald.
Die Sommernacht. Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab in die Wälder sich ergießt und Gerüche mit den Düften von der Linde in den Kühlungen wehen, so umschatten mich Gedanken an das Grab der Geliebten. Und ich sehe in dem Walde nur es dämmern und es weht mir von der Blüte nicht her. Ich genoss einst, o ihr Toten, es mit euch. Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung, wie verschönt warst von dem Monde du, o schöne Natur.
Klopstocks Bild der Natur gleicht hier wohl ohne Zweifel einem Andachtsraum. Ja, man könnte vom Heiligen Hain sprechen. Es scheint, als biete ihm die dämmernde Atmosphäre, der holzige Duft und der schimmernde Mondschein einen Platz, um seiner lieben Verstorbenen zu gedenken, besonders seiner geliebten und früh verstorbenen Ehefrau Meta Moller. Man muss sich vor Augen halten, dass der Wald zur Zeit Klopstocks, also vor genau 300 Jahren, gänzlich anders aussah und genutzt wurde als heute. Im 21. Jahrhundert fungiert der Wald vornehmlich als Erholungsort für Großstädter und Touristen, die ihrem stressigen Alltag entfliehen. Im 18. Jahrhundert war der Wald durch die Waldweiden geprägt und von Schäfern und Hirten genutzt. Zudem befand man sich noch in der Holzzeit, also vor unserem fossilen und atomaren Zeitalter, in der die Menschen viel stärker als heute von diesem Material als Brennstoff abhängig waren. Der Wald war also ein Ort, an dem hart gearbeitet wurde und lebhaftes Treiben herrschte. Klopstock jedoch entdeckt ihn als Ort der Einsamkeit. Neu war der Ton. Nicht die lebensfrohe Geselligkeit im Wald, sondern das einsame Gedenken an die abwesenden, zu früh gestorbenen Gefährten. Und damit komme ich abschließend zur eingangs zitierten Ode »Mein Wäldchen« zurück.
Will mit Gespielen euch, mit Tränenweiden ringsum pflanzen, dass einst, wenn nun die Sonne sinkt in eurer Kühle, durchhaucht von Abendlüften, ihr Laub sich leise bewege. Dann der Liebling sage zu dem Mädchen, sie weint ja nicht, sie säuselt, lallt Musik, wie fabelte von der schönen Weide der Vorfahr. Wenn von dem Sturm nicht mehr die Eiche rauschet, keine Lispel mehr wehen von dieser Weide, dann sind Lieder noch, die von Herzen kamen, gingen zu Herzen.
Ja, vielleicht ist es auch genau das, was Klopstock heute noch so lesenswert macht. Er brachte sanftmütige, aber auch leidenschaftliche Waldgefühle zur Sprache, die noch heute seinen Lesern zu Herzen gehen und die Oden zeitlos scheinen lassen. Und genau dies bezauberte und inspirierte uns auch. Das lyrische Ich bewundert in diesem Gedicht Mein Wäldchen, dass Bäume viel länger leben als wir Menschen und erkennt dabei seine eigene Zeitlichkeit. Es scheint heute sehr modern, dass Bäume gepflanzt werden, um bleibende Erinnerungen für nachfolgende Generationen zu schaffen. So gesehen gibt es zwei Möglichkeiten, in Erinnerung zu bleiben: Bäume zu pflanzen oder Gedichte zu schreiben.
Emily Brückner und Lea Hochschild waren das, die sich mit Klopstocks Ode »Mein Wäldchen« beschäftigt haben. Wiederum Lea Hochschild und Paul Stanko haben sich mit Klopstocks Ode »Die Frühlingsfeier« auseinandergesetzt.
Und zwar handelt es sich bei diesen 7 Minuten um Frühlingsgefühle, die nicht die Liebe betreffen oder zumindest die Liebe auch betreffen, aber in einem größeren Rahmen, nämlich was die Bewunderung der Natur angeht. Und bei Klopstock ist das auch mehr oder weniger gleichzusetzen mit der Bewunderung für Gott und seine Schöpfung. Und das wird in seiner Ode »Die Frühlingsfeier« auch deutlich. Im ersten Part geht es um die Ehrfurcht vor Gott und die Minderwertigkeit des Menschen, der sich der göttlichen Schöpfung irgendwie annimmt und sie bewundert und aber auch einsieht, dass Gott eben der Allmächtige ist. Und das ist dann eher noch so ein bisschen philosophisch-theoretischer Klang. Und in der zweiten Hälfte des Gedichts kommt dann aber ein Sturm auf, ein Gewitter, und da wird es sehr sinnlich. Und auf welche Art und Weise das sinnlich wird, wird nun Lea Hochschild vortragen.
Aber jetzt werden sie still, kaum atmen sie. Die Morgensonne wird schwül, Wolken strömen herauf. Sichtbar ist, der kommt, der Ewige. Nun schweben sie, rauschen sie, wirbeln die Winde. Wie beugt sich der Wald, wie hebt sich der Strom? Sichtbar, wie du es Sterblichen sein kannst, ja, das bist du, sichtbar, Unendlicher. Der Wald neigt sich, der Strom flieht, und ich falle nicht auf mein Angesicht? Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, du Naher, erbarme dich meiner. Zürnest du, Herr, weil Nacht dein Gewand ist? Diese Nacht ist Segen der Erde, Vater, du zürnest nicht. Ach, vermöcht ich dich, Herr, wie ich dürste zu preisen, immer herrlicher offenbarest du dich, immer dunkler wird die Nacht um dich und voller von Segen. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, angebetet und gepriesen sei dein herrlicher Name. Und die Gewitterwinde? Sie tragen den Donner, wie sie rauschen, wie sie mit lauter Woge den Wald durchströmen. Und nun schweigen sie. Langsam wandelt die schwarze Wolke. Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden Strahl? Höret ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn? Er ruft, Jehova, Jehova, und der geschmetterte Wald dampft. Aber nicht unsere Hütte. Unser Vater gebot seinem Verderber, vor unserer Hütte vorüberzugehen. Ach, schon rauscht Himmel und Erde vom gnädigen Regen. Nun ist, wie dürstet sie, die Erd erquickt und der Himmel der Segensfüll entlastet. Siehe, nun kommt Jehova nicht mehr im Wetter. In stillem, sanftem Säuseln kommt Jehova, und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens.
Ja, und ich hoffe, dass durch diesen Vortrag deutlich geworden ist, dass hier nicht nur eine Gewitterszenerie beschrieben wird, sondern sie wird vor allem auch durch den Rhythmus, durch die Metrik Klopstocks sehr belebt und spürbar. Und das nennt man auch das Fastwirkliche. Also natürlich ist gerade kein tatsächliches Gewitter geschehen, aber doch ein Gewitter, das durch den Vortrag von Worten irgendwie greifbarer wird. Und wichtig ist hierbei auch, dass Klopstock einen Gott entwirft oder vielleicht in heutigen Worten ein Naturbild entwirft, das nicht dem Menschen nur feindlich gesinnt ist, nicht nur hart und zornzeigend, sondern auch sanft und liebend, wie es dann am Ende mit dem verklingenden Regen und dem Bogen des Friedens, also dem Regenbogen, unterstrichen wird. Diese Ode hat auch Goethe inspiriert. Unter anderem schlägt sich das in seinem Werther wieder, der auch Jubiläumsgeburtstag hat, nämlich den 250. Und der Werther ist auch eine Figur, die die Schöpfung Gottes bewundert und ebenso aber auch die Liebe Gottes. Das wird am Anfang des Briefromans geschildert. Das sind dann ebenso Frühlingsgefühle, die sich durch das Erleben der Natur komponieren. Was dann auch noch hinzukommt zu Werthers Frühlingsgefühlen, ist die Liebe, nämlich als er Lotte auf einem Ball kennenlernt. Und die Szene endet in dem Moment, als das Gewitter ausklingt und sie am Ballhaus, am Fenster sitzen und Lotte nur Klopstock ausruft. Und das erinnert Werther sofort an die Frühlingsfeier und rührt ihn so sehr zu Tränen, dass er beginnt, Lotte zu küssen.
Mit Klopstocks Beziehung zu Meta Moller haben sich Theresa Zell und Tom Wasternack unter dem Stichwort Jenseits auseinandergesetzt.
Als gläubige Gelehrte und Schreibende setzen sich Klopstock und seine Geliebte und spätere Ehefrau Margareta Moller-Klopstock in ihren Werken immer wieder mit dem Leben nach dem Tode auseinander. Klopstocks Werke, besonders sein Epos Messias, zeugen von einer tiefen religiösen Empfindung und einer starken Orientierung auf das Jenseits. Er ist überzeugt davon, das irdische Leben sei nur eine Vorstufe zum eigentlichen Dasein nach dem Tod. Diese Ausrichtung spiegelt sich nicht nur in seinen schriftstellerischen Werken, sondern auch in seinem Privatleben wider, vor allem in der Beziehung zu seiner von ihm oft als Seelenverwandten beschriebenen Frau Margareta, die er auch Meta nennt. Diese ist Klopstocks große Liebe. Ihre Beziehung ist von tiefer emotionaler, intellektueller und spiritueller Verbundenheit geprägt. Erhalten ist der Großteil ihres Briefwechsels, in dem sie ihre Ansichten zu Leben, Tod und Liebe teilen. Die beiden erschaffen sich ein eigenes literarisches Universum, eine eigene Liebesreligion. 1758 stirbt Meta im Kindbett. Sie ist zu diesem Zeitpunkt erst 30 Jahre alt. Meta hinterlässt ein literarisches Vermächtnis. Erst nach ihrem Tod werden ihre Briefe von Verstorbenen an die Lebenden von ihrem Mann veröffentlicht. In diesen Briefen nimmt sie die Perspektive verschiedener sich im Jenseits befindender Personen, von Kindern und Eltern, Ehepartnern und Freunden an, und beschreibt deren Austausch mit den Verbliebenen. Diese Briefreihe bietet einen Einblick in ihre Visionen einer Welt jenseits des irdischen Lebens voller Licht und Harmonie, in der die Toten als sinnlich fühlende und einfühlsame Seelen weiterleben. Metas Worte sind nicht nur Ausdruck ihrer spirituellen Überzeugungen, sondern auch ein kraftvolles Zeugnis der weiblichen Stimme in einer männerdominierten literarischen Welt. Sie leistet hier Pionierarbeit. In einer Zeit, in der Frauen oft zum Schweigen gebracht werden, erhebt Meta ihre Stimme und erschafft ein Werk, das nicht nur die Grenzen des irdischen Lebens, sondern auch die gesellschaftlichen Normen überschreitet. Meta ist emanzipiert. Sie definiert ihre Beziehung nicht durch Unterordnung, weder als Frau noch als Fan noch als Autorin. Und inmitten dieser revolutionären Haltung steht ein Mann, ein Dichter, den sie verehrt, Klopstock. Umgekehrt sieht Klopstock in Meta nicht nur eine Gefährtin, sondern eine gleichwertige Partnerin. Ihre Beziehung ist geprägt von Respekt und Bewunderung, eine Seltenheit in einer Zeit, in der Frauen oft nur als Musen oder Leserinnen Eingang in die Literaturgeschichte fanden. Bemerkenswert an den Jenseitsbriefen ist Metas Kühnheit, aus der Perspektive von Klopstock zu schreiben. Stellen Sie sich das vor, eine Frau des 18. Jahrhunderts, die es wagt, einen berühmten und bewunderten Dichter zu einer literarischen Figur zu machen, ihn sterben zu lassen und dabei seine Stimme zu übernehmen, seine Gedanken und Gefühle zu artikulieren. Jetzt hören Sie Klopstock einmal aus dem Jenseits.
O du Einziger, wie oft habe ich dich in meinen Umarmungen, deine Augen gen Himmel heben und die volle Andacht deines Herzens darin gesehen. Gehe hin und lehre auch, dass die Welt, die nicht glaubt, dass man zugleich lieben und beten könne. So liebe ich dich, dass sogar im Himmel mein Herz sich nach dir sehnt. O, wenn du erst hier bist, wenn du erst mit mir anbetest, hier anbetest, von Angesicht zu Angesicht.
Nach Metas so plötzlichem und schmerzhaften Tod fehlen Klopstock erst einmal die Worte. Er schreibt nicht einmal ein Todesgedicht. Selbst 40 Jahre nach diesem Ereignis ist er noch immer so intensiv mit seiner Trauer beschäftigt, dass er in seinem Gedicht »Das Wiedersehen« schreibt.
Der Weltraum fernt mich weit von dir, so fernt mich nicht die Zeit. Wer überlebt das 70. schon hat, ist nah bei dir. Mit wonnevollen Hoffnungen die Abendröte kommt, mit frohem, tiefen Vorgefühl die Sonnen auferstehen.
Während der Proben zu den neuen 7-Minütern zu Klopstock habe ich natürlich nach den Gedanken und Emotionen gefragt, die Klopstocks Texte auch heute noch auszulösen vermögen. Und Alba Paulina Gutierrez-Lind hat mir dazu Folgendes gesagt.
Besonders witzig, finde ich, wird Klopstock in Kombination mit Meta Moller. Also super oft lachen musste ich beim Lesen des Brautbriefwechsels der beiden. Diese spitzen Bemerkungen und Sticheleien sind, finde ich, sehr unterhaltsam. Und ja, einerseits natürlich ein bisschen fies, aber andererseits auch herausfordernd und ein bisschen liebevoll. Ganz nach dem Motto, was ich liebe, das neckt sich.
Sind das Briefe, die man heute noch lesen sollte oder könnte?
Ja, finde ich schon. Da kann man drüber lachen.
Ein heiterer Klopstock zu entdecken in den Briefen an Meta Moller. Vielleicht ein guter Einstieg in die Lektüre, denn die literarischen Texte Klopstocks sind für uns heutige Leserinnen und Leser keine ganz leichte Kost. Lukas Weiser.
Ja, wir haben uns hier ja in diesem Seminar mit den Oden von Klopstock vor allem beschäftigt. Und das sind ja sehr poetische, kompliziert konstruierte, verschraubte Gedichte. Und das ist natürlich auch die Lektüre-Erfahrung, die wir dann leicht machen mit diesen Gedichten und wo Klopstock nicht so zugänglich wirkt. Und das war interessanterweise auch schon im Grunde ein Provokationspunkt für die Zeitgenossen, dass auch einerseits genau Zeitgenossen genau diese Dunkelheit, Verschraubtheit an Klopstock so kritisiert haben. Aber er eben jemand war, der sich auch sehr bewusst dazu bekannt hat und genau das eigentlich den Weg gesehen hat, um poetische Kraft in seiner Dichtung zu entfalten. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass es so dezidiert diesen Weg gegangen ist, um versuchen, so zu eine Dichtungssprache zu etablieren und so auch seinen Beifall und sein Ansehen so auch etablieren konnte, bei denen er damit Anklang finden konnte.
Also zusammengefasst, er ist schwierig, er war schon immer schwierig und er wollte auch sperrig sein.
Ja genau, so würde ich, glaube ich, verstehen, dass das auch sein Selbstverständnis war, dass er das seinen LeserInnen zumuten wollte.
Tom Wasternack und Jean-Pierre Lehmann haben unter dem Stichwort Revolution den politischen Klopstock freigelegt.
Im Jahr 1789 lag Revolution in der Luft von Paris. Nach zahlreichen kostspieligen Kriegen und erfolglosen Ernten waren die Bürger hungrig und die Schatzkammer der Bourbon-Monarchie leer. Die Adeligen konnten ihren exzessiven Lebensstil nur durch hohe Steuern aufrechterhalten. Steuern von den Ärmsten der Gesellschaft. Doch die Situation war so schlimm, dass Frankreichs damaliger Finanzminister Steuern auf Besitz der Kirche und des Adels vorschlug. Diese lehnten entschieden ab und wollten stattdessen die Generalstände einberufen. Ein beratendes Gremium, welches seit 1614 nicht mehr getagt hat. Ihr französischer Name ist Etat Généraux. Name einer Ode aus dem Jahr 1789 von Friedrich Gottlieb Klopstock.
Der kühne Reichstag Galliens dämmerte schon, die Morgenschauer dringen den Wartenden durch Mark und Bein. O komm, der neue, labende, selbst nicht geträumte Sonne.
Die Etats Généraux versammelten sich am 5. Mai 1789, um das nationale Budget unter Kontrolle zu bekommen. Doch es gab ein Problem. Die Etats Généraux bestand aus drei Ständen, dem Adel, dem Klerus und dem sogenannten dritten Stand, den übrigen Bürgern und somit bei weitem dem größten Teil der Bevölkerung. Jede Partei hatte nur eine Stimme bei jeder Entscheidung, sodass Adel und Klerus den dritten Stand einfach überstimmen konnten. Dessen Vertreter jedoch verließen die Etats Généraux, gründeten ihre eigene Nationalversammlung und stürmten am 14. Juli 1789 das Gefängnis Bastille in Paris. Der offizielle Start der Französischen Revolution.
So denk ich jetzt nicht. Gallien krönet sich mit einem Bürgerkranze, wie keiner war. Der glänzet heller und verdient es, schöner als Lorbeer, die Blut entschimmert.
Klopstock hat die Französische Revolution begrüßt. Er war einer der ersten prominenten deutschen Dichter, die die Revolution öffentlich feierte. Als im selben Jahr in Frankreich die Menschenrechte verkündet wurden, beschrieb er dies als Verwirklichung seiner religiös geprägten Vorstellungen von einem wahren und natürlichen Zusammenleben der Menschen. 1792 wurde er für sein massives Engagement von den Anführern der Revolution zusammen mit 17 anderen Ausländern zu einem Bürger der Französischen Republik ernannt. Dieser Titel sollte ihm jedoch in den kommenden Jahren in der Selbst- und in der Außenwahrnehmung Schwierigkeiten bereiten.
Lange hatte ich auf sie forschend geschaut, auf die Redenden nicht, die Täter, war er bei den Malen der Geschichte wandelnd den Franken gefolgt.
Diese Ode, mein Irrtum, schrieb Klopstock 1793. In den Jahren seit der Veröffentlichung von Die Etats Généraux hat die Revolution einen blutigen Weg eingeschlagen. Angst und Schrecken herrschten in Frankreich. Massenexekutionen und Eroberungskriege standen an der Tagesordnung.
Dennoch glaubt ich, und ach, Wonne war mir, morgenrötlicher Glanz, der goldene Traum, war ein Zauber wie gehoffter Liebe dem trunkenen Geist.
Angesichts der zunehmenden Gewalt im Namen der revolutionären Ideale musste sich Klopstock neu positionieren oder zumindest seine frühe Begeisterung überdenken. Der morgenrötliche Glanz, der goldene Traum einer neuen gerechten Ordnung musste der bitteren Realität weichen.
Freiheit, Mutter des Heils, deucht es mich, du würdest Schöpferin sein, die Glücklichen, die so ganz du dir erkorest, abzuschaffen gesandt.
Die Ideale Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit werden zwar noch immer propagiert, doch inzwischen nicht mehr realisiert. Eine Gewaltherrschaft wird etabliert. Das erkannte auch Klopstock.
Freiheit, Mutter des Heils, nannten sie dich. Nicht selbst da noch, als nun Eroberungskrieg mit dem Bruche des gegebenen, edlen Wortes begann.
Am 20. April 1792 erklärte das revolutionäre Frankreich Krieg gegen Österreich, da angenommen wurde, dass es eine Allianz gegen die Revolution zu bilden versuchte. Die nächsten 7 Jahre herrschte Krieg zwischen Frankreich und verschiedenen europäischen Staaten, was zur Eroberung der österreichischen Niederlande und der deutschen Ländereien westlich des Rheins führte. Klopstock, wie schon im Falle von Friedrich des Großen, lehnte Eroberungskriege grundsätzlich ab. Auch wenn Klopstock sich entschieden gegen die Entwicklung stellte, welche die Revolution bis zu diesem Punkt genommen hatte, so behielt er doch, im Gegensatz zu anderen Intellektuellen Deutschlands, die ihm verliehene Ehrenbürgerschaft der Französischen Republik. Das begründet er auch damit, dass es aktuell noch Franzosen und Französinnen gab, die für die alten Ideale eintraten.
Was Klopstock aus heutiger Sicht so revolutionär macht, das hat mir Jean-Pierre Lehmann erzählt.
Ja, also politisch denkt man ja an Klopstock gar nicht so, sondern eher an den empfindsamen, den fühlenden Poeten. Aber tatsächlich hat er auch viele Gedichte geschrieben, die sich mit der Französischen Revolution beschäftigen, die politisch aktiv sind, die auch so veröffentlicht wurden, dass sie in Zeitschriften ein breites Publikum erreicht haben. Und interessant ist auch, dass er sich ja mit seiner eigenen Position auch auseinandergesetzt hat. Ein Dichter wird ja eher interessant, wenn er sich mit seinen eigenen Positionen und Meinungen aus verschiedenen Zeiten beschäftigt. Und das hat er gemacht. Und auch in poetischer Weise.
In kämpferischer Weise auch?
Ja, sicherlich auch in kämpferischer Weise, als jemand, der jetzt von außen nach Frankreich guckt, jemand, der das bewundert und auch aktiv seine Meinung dazu äußert.
Und zum Schluss noch Sophie Helene Kühne mit einem Resümee und einer Antwort auf die Frage, was denn immer noch das Schöne an Klopstock ist.
Also das Schöne an Klopstocks Werken aus meiner Perspektive ist die Vielfältigkeit, denn wir haben in den Oden, die wir behandelt haben, sehr viele Facetten des Lebens, die Klopstock behandelt. Also darunter gerade in Bezug auf Meta Möller, die Liebe, aber auch den Verlust im Kontext der Wasserspiele, den Spaß, aber auch eben Waldeinsamkeit und Politik. Und besonders in Politik ist ja etwas, womit man Klopstock eigentlich gar nicht so sehr verbindet. Und die Vielfältigkeit und geschilderte Ambivalenz des Lebens ist das, was Klopstock so interessant macht und dementsprechend auch eigentlich schade ist, dass er zwar als Name in Deutschland und in der Literatur sehr bekannt ist und seine Gedichte im Gegenzug aber eher unbekannter.
Klopstock als Wundertüte, dankeschön.
Ja, Klopstock als Wundertüte zu erleben in den kommenden Tagen in Quedlinburg, in Halberstadt, in Schulpforte und in Hamburg. Aus Anlass seines 300. Geburtstages am 2. Juli. Es gibt ein umfangreiches Festprogramm und genaue Informationen gibt es natürlich im Netz. Und vielleicht haben Sie ja Lust, dem Dichter zu begegnen und ihm mit Ihrer Aufmerksamkeit die Referenz zu erweisen. Sie sind herzlich eingeladen, sich auf Klopstock-Entdeckungsreise zu begeben. geben. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Zum Ende dieser MDR-Kulturwerkstatt soll noch einer der heute berühmtesten Klopstock-Texte stehen, nämlich die Ode Der Zürchersee, entstanden 1750. Ein Text, dessen wesentliche Themen die Natur, die Freundschaft und die Dichtung sind. Es liest Jürgen Holz.
Der Zürchersee. Schön ist, Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht auf die Fluren verstreut. Schöner, ein froh Gesicht, das den großen Gedanken deiner Schöpfung noch einmal denkt. Von des schimmernden Sees Trauben gestaden her, oder flohest du schon wieder zum Himmel auf, komm in rötendem Strahle auf dem Flügel der Abendluft, komm und lehre mein Lied jugendlich heiter sein, süße Freude wie du, gleich dem beseelteren, schnellen Jauchzen des Jünglings, sanft, der fühlenden Fanny gleich. Schon lag hinter uns weit Uto, an dessen Fuß Zürch in ruhigem Tal freie Bewohner nährt. Schon war manches Gebirge voll von Reben vorbeigeflohen. Jetzt entwölkte sich fern silberner Alpenhöh, und der Jünglinge Herz schlug schon empfindender, schon verriet es beredter sich der schönen Begleiterin. Hallas Doris, die sang selber des Liedes wert, Hirzels Daphne, den Kleist innig wie Gleimen liebt, und wir Jünglinge sangen und empfanden wie Hagedorn. Jetzt so nahm uns die Au in die beschattenden, kühlen Arme des Walds, welcher die Insel krönt. Da kamest du, Freude, volles Maßes auf uns herab. Göttin Freude, du selbst, dich, wir empfanden dich. Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit, deiner Unschuld gespielen, die sich über uns ganz ergoss. Süß ist, fröhlicher Lenz, deiner Begeisterung Hauch, wenn die Flur dich gebiert, wenn sich dein Odem sanft in der Jünglinge Herzen und die Herzen der Mädchen gießt. Ach, du machst das Gefühl siegend, es steigt durch dich jede blühende Brust schöner und bebender, lauter redet der Liebe nun entzauberter Mund durch dich. Lieblich winket der Wein, wenn er Empfindungen, bessere, sanftere Lust, wenn er Gedanken winkt im sokratischen Becher, von der tauenden Ros umkränzt, wenn er dringt bis ins Herz und zu Entschließungen, die der Säufer verkennt, jeden Gedanken weckt, wenn er lehret verachten, was nicht würdig des Weisen ist. Reizvoll klinget des Ruhms lockender Silberton in das schlagende Herz, und die Unsterblichkeit ist ein großer Gedanke, ist des Schweißes der edlen Wert. Durch der Lieder Gewalt, bei der Urenkelin Sohn und Tochter noch sein, mit der Entzückung Ton oft beim Namen genennet, oft gerufen vom Grabe her, dann ihr sanfteres Herz bilden und liebe dich, fromme Tugend, dich auch gießen ins sanfte Herz, ist beim Himmel nicht wenig, ist des Schweißes der edlen Wert. Aber süßer ist noch, schöner und reizender, in dem Arme des Freunds wissen, ein Freund zu sein, so das Leben genießen, nicht unwürdig der Ewigkeit, treuer Zärtlichkeit voll in den Umschattungen, in den Lüften des Walds, und mit gesenktem Blick auf die silberne Welle tat ich schweigend den frommen Wunsch. Wäret ihr auch bei uns, die ihr mich ferne liebt, in des Vaterlands Schoß einsam von mir verstreut, die in seligen Stunden meine suchende Seele fand. Oh, so bauten wir hier Hütten der Freundschaft uns. Ewig wohnten wir hier, ewig. Der Schattenwald wandelt uns sich in Tempel. jenes Tal in Elysium.
Und damit sind wir nicht nur am Ende des Zürcher Sees, einer der berühmtesten Klopstock-Oden, gelesen von Jürgen Holz, angelangt. Ich bin Katrin Schumacher. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Diese MDR-Kultur-Werkstatt in der Redaktion von Katrin Wenzel. Danke fürs Interesse.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.